Music, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing auf Radio für SEO. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ja, möchte ich euch heute wieder ein paar Infos aus der Affiliate-Branche präsentieren und im Anschluss auch einen Mitschnitt eines tollen Vortrages von der Affiliate Conference. Doch ich hatte euch ja versprochen in den letzten Sendungen, dass ich die Sendungen kurz und prägnant machen möchte und deswegen lege ich auch gleich los mit den neuesten Infos aus der Szene. Und zwar hat das eigentlich neue Affiliate-Netzwerk Profiliate, ein spezielles B2B-Affiliate-Netzwerk, seinen Geschäftsbetrieb eingestellt. Und das ist dahingehend ein bisschen verwunderlich, da das Netzwerk eigentlich erst vor wenigen Monaten gegründet wurde von der deutschen Messe Interaktiv und auf der Demexco eigentlich auch groß präsentiert wurde mit einem eigenen Messestand bei der deutschen Messe. Und ja, deswegen hat es doch ein bisschen verwundert, dass nun der Geschäftsbetrieb wieder eingestellt wurde mit der Begründung, dass der Markt wohl noch nicht reif ist für B2B-Affiliate-Netzwerke und dass sich das Ganze erst noch entwickeln muss. Aber natürlich stellt sich dann schon generell die Frage, was denn gerade los ist mit der Affiliate-Branche. Vor allem, weil es ja in diesem Jahr doch auch mehrere Agenturen getroffen hat, die entweder in Insolvenz vermeldet haben oder generell ihren Geschäftsbetrieb umgestellt haben, sei es One Internet oder die TRG aus Hamburg oder auch Netrada oder jetzt vor kurzem Comda Solutions. Also natürlich stellt sich da auch aufgrund der aktuellen Bilanzen, die von den Affiliate-Netzwerken in diesem Jahr schon vorgestellt wurden und bei der es teilweise auch zu Wachstumsanpassungen kam, dann letztendlich schon die Frage, ja, wo geht der Weg hin? Was ist los mit der Affiliate-Branche und warum sind die Gewinnmargen rückläufig? Der Umsatz ist ja bei vielen Netzwerken dennoch sehr positiv und teilweise auch höher wie im letzten Jahr. Aber man kann dieses Thema jetzt natürlich auch nicht pauschal beantworten, da man natürlich dann auch teilweise die Hintergründe sehen muss. Und oftmals ist es auch zurückzuführen auf die einfach aus sinkenden Margen, was die Netzwerkkosten anbelangt, da es ja viele neue Private Network Anbieter am Markt gibt, wie zum Beispiel Ingenious Technologies oder auch die Netslave, die jetzt sehr aktiv wieder am Markt präsent sind und sehr aggressiv auch am Markt aktiv sind oder auch TradeDoubler, die ja für Großkunden ihre Netzwerkgebühren um 50% gesenkt haben. Also da ist schon sehr viel Bewegung im Markt. Ich möchte dieses Thema jetzt auch gar nicht zu detailliert besprechen, sondern es wird ein Thema werden dann im Januar in der Sendung. Da habe ich speziell was dafür vorbereitet, wo wir dann einfach auch nochmal genau schauen werden, okay, wo geht der Markt 2014 hin? Sondern ich wollte es einfach mal als News mitteilen, dass Proaffiliate sein Geschäftsbetrieb eingestellt hat. Ja, die nächste News aus der Branche kommt von Zanox, die eine Pressemitteilung rausgebracht haben, dass sie die Übernahme von Digital Window abgeschlossen haben. Das heißt, Zanox hat auch noch die verbleibenden 49,9% der Anteile von Digital Window übernommen an Affiliate Window und somit die Übernahme seines britischen Ablegers komplett abgeschlossen und ja, möchte damit weitere Synergien für internationales Geschäft knüpfen. Dann neue Infos gibt's auch aus der Eventwelt des Affiliate Marketings. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist der Vorverkauf schon losgegangen für die Tickets der Affiliate Networks, die am 3. April wieder in München stattfindet. Das ist dann schon mittlerweile die 17. Affiliate Networks. Doch könnt ihr ab sofort Tickets erwerben auf der Website im Ticketsender. Und wir suchen natürlich auch schon kräftig nach Sponsoren, denn wie schon mehrmals erwähnt, die Veranstaltungen leben nur durch die Sponsoren. Ihr findet auch zahlreiche neue Workshops, für die ihr euch anmelden könnt. Es geht los am 13. März mit dem Workshop zum Thema Fraud Protection, welches diesmal erstmals in Berlin stattfindet. Am Vortag von der SEO Campings, also beziehungsweise wer eh in Berlin ist, der kann gerne auch an diesem Fraud-Workshop vorbeikommen. Und dann geht's weiter am 4. April mit einem Workshop zum Thema Affiliate-Marketing-Grundlagen, für sicherlich interessant für viele, die auch neu in der Branche sind oder für Unternehmen, die neue Mitarbeiter im Affiliate-Marketing haben. Dann geht's weiter am 15. Mai mit dem Workshop Gutscheine und Loyalty. Und am 7. November dann der Workshop Professionelles Affiliate Management. Dann findet natürlich auch im Februar wieder die große Affiliate Tactics statt in München, wie jedes Jahr, die größte Affiliate Marketing Konferenz Deutschlands. Und hierzu wird in Kürze das Programm veröffentlicht. Und ich kann euch schon verraten, es sind wirklich sehr viele, sehr interessante Vorträge dabei. Vor allem die Keynotes hat es sicherlich in sich. Das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Keynote und generell eine super tolle Veranstaltung. Also das Programm, das wir hier mit dem Fachbeirat zusammengestellt haben, ist wirklich sehr innovativ und sehr spannend. Und ja, wie gesagt, das Programm wird dann in den nächsten, ja, ich würde sagen, 2-3 Wochen auf der Affiliate Tactics Website veröffentlicht werden. Und ihr habt dann es auch noch bis zum 31.12. die Möglichkeit, Early Bird Tickets zu sichern, die es auch wirklich nicht teuer sind für eine Veranstaltung dieser Größenordnung. Also schlagt zu, kauft euch die Tickets und wir sehen uns dann auf der Affiliate Tactics nächstes Jahr. Wer mich schon früher sehen möchte, oder auch wer nicht, dem empfehle ich die OMX in Salzburg, die am 21. November stattfindet, einen Tag vor der SEOCom in Salzburg. Die beiden Veranstaltungen gehören ja zusammen. Und die OMX ist eine neue Veranstaltungsreihe Online Marketing Experts. Und dort habe ich die Gelegenheit, einen Vortrag zu halten zum Thema EU-Cookie-Richtlinie und neue Tracking-Technologie und habe mir da mal einfach den Markt angeschaut, okay, wie ist denn momentan die aktuelle Lage, was Datenschutzvereinbarungen anbelangt, was die Cookie-Richtlinie anbelangt, welche Alternativen zum Cookie-Tracking gibt es, und ja, möchte ich euch da einfach ein bisschen die Möglichkeit geben, auch wenn ihr im Affiliate-Marketing tätig seid, einen Ausblick zu liefern, wie entwickelt sich weiter ja die ganze Cookie-Regulierung, die Datenschutzregulierung, und ja, worauf sollte man vorbereitet sein, wenn es denn wirklich mal zu einer strengeren Cookie-Regulierung kommen sollte. Also merkt euch vor, 21. oder 22. November Salzburg. Ansonsten war es das jetzt eigentlich schon mit den News. Bevor wir jetzt zum Mitschnitt kommen des Vortrages von der Affiliate Conference, möchte ich gerne noch unter allen Kommentaren dieses Podcasts im Blogbeitrag mein neues Buch verlosen, Affiliate Marketing Insights, mit dem Hintergrund, dass es hoffentlich wieder mehr Diskussionen in den Kommentaren gibt. Vor 2 Monaten hatten wir die tolle Sendung mit dem Interview mit dem Nils Römeling, bei der es sehr viele Kommentare gibt. Beim letzten Mal gab es wieder so wie gar keine Kommentare. Und ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, die Kommentare sind einfach wichtig, um einfach auch mit der Branche ein bisschen zu diskutieren. Und deswegen haben wir hier überlegt, okay, jeder, der einen Kommentar zur aktuellen Sendung in abgibt, unter allen Kommentaren wird eben ein Buch verlost. Ich würde sagen, am 30. November werde ich unter allen Kommentaren dieses Buch verlosen. Und ja, jetzt kommen wir, wie gesagt, zu einem Mitschnitt der Affiliate Conference. Und zwar habe ich mir einen Vortrag rausgesucht vom Mike Pressler von Affilinet. Unter anderem deswegen, weil wir hatten ja auch eine Umfrage unter allen Teilnehmern der Affiliate Conference. Und da wurde der Vortrag von Mike von den Teilnehmern als bester Vortrag gewählt und auch der Mike als bester Speaker der Affiliate Conference gewählt. Deswegen möchte ich ihm auch nochmal ein tolles Lob aussprechen. Das hat der Mike wirklich super gemacht. Und wie gesagt, deswegen haben wir überlegt, okay, nachdem ich einen Großteil der Vorträge der Affiliate Conference mitgeschnitten habe, möchte ich euch den Vortrag auch nicht vorenthalten, für alle diejenigen, die nicht auf der Affiliate-Konferenz waren. Es geht nämlich um ein wirklich sehr aktuelles Thema, nämlich Customer Journey Tracking im Affiliate-Marketing, was ja bereits von einigen Anbietern wie Otto oder Doc Morris umgesetzt wird. Das heißt, die Verteilung der Provision auf mehrere Kanäle, Online-Marketing-Kanäle und auch auf mehrere Affiliates heruntergebrochen, um einfach auch ja die Werbeanteile entsprechend zu vergüten. Und darum geht es in dem Vortrag. Affilinet hat hierzu einige sehr interessante Insights aus ihrem eigenen Netzwerk mitgebracht. Sie haben hierzu jede Menge Datenbasis analysiert und ja, diese Analyse, wie gesagt, in dem Vortrag präsentiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele sehr interessante Zahlen waren, die sie auch nutzen können für ihr eigenes Geschäftsmodell. Und ja, wie gesagt, darum geht es jetzt. Und das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns in Salzburg. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Mike Pressler.
Aus dem Affiliate-Netzwerk. Du hast es gerade gesagt, Customer Journey ist ein heißes Thema. Und um ehrlich zu sein, wir sind ganz schön spät dran mit der Customer Journey. Nicht, weil es schon nach 17 Uhr ist, sondern wir sind ganz schön spät dran, weil unserer trendigen Online-Branche selbst das Magazin Geo letztes Jahr schon das Thema vorausgegriffen hat. Letztes Jahr hat es die Customer Journey in der Geo aufs Titelblatt geschafft mit dem Satz, das innovative Tool macht die Customer Journey transparent, zu dem nicht ganz so schönen Thema der Untergang der deutschen Sprache. Die Customer Journey und die deutsche Sprache, die passen also vermutlich nicht so gut zusammen, aber wie sieht es denn mit der Customer Journey und Affiliate Marketing aus? Ziel des Vortrages soll sein, Ihnen zu helfen, nach dem Vortrag eine ganz spezielle Frage anhand dessen, was Sie mit Gießkannen, mit Karotten und Heißluftballons gleich sehen werden, eine ganz spezielle Frage qualifizierter, bewusster und fundierter beantworten zu können. Und die Frage ist, ist der Einsatz der Customer Journey im Affiliate Marketing sinnvoll? Dazu möchte ich auf zwei Bereiche eingehen. Der eine Bereich, das ist die Datensicht. Wir haben bei Affiliate eine Menge Touchpoints analysiert. Ich möchte ein paar Auszüge dazu zeigen, was man da so in den verschiedenen Branchen, speziell im Retail, sehen kann. Und der zweite Punkt, der sich da ergänzend anschließt, ist, ich möchte ein paar Insights mitgeben aus dem, was die letzten, ja, insbesondere Monate bei uns im Key Account Management mit Advertisern über das Thema Customer Journey diskutiert wurde, was implementiert wurde, was dort sozusagen die Punkte sind, die ich jedem, der sich mit der Customer Journey im Affiliate Marketing beschäftigt, als Sensibilisierung mitgeben möchte. Wir haben Daten analysiert, habe ich gesagt, und um so einen kleinen Einblick zu geben, wie viele Daten das waren, wir haben so viele Touchpoints analysiert für das, was wir gleich auszuweisenden Zahlen sehen, dass wenn jeder dieser Touchpoints ein Millimeter hoch wäre, wir einen 6,3 Kilometer hohen Turm bauen könnten. Ist in München verboten, nichts dafür als die Frauenkirche sein, von daher gucken wir uns Zahlen an. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Affiliate-Touchpoints uns angeschaut. Das heißt, natürlich haben wir keinen Einblick in die anderen Online-Marketing-Kanäle. Ich denke, es ist aber trotzdem spannend, wenn wir da mal reinschauen. Eine Sache, die wir uns angeschaut haben, ist zum Beispiel der Verlauf der Bestellungen prozentual auf jeweiligen Minuten und Stunden am Tag verteilt. Und da sieht man ganz klassisch, ohne Überraschung, dass wir hier in den frühen Morgenstunden bis 6 Uhr wenig Kaufbewegung drin haben und auch sonst verhält sich der Graph für verschiedene Industries und Retail gleich. Ein spannender Ausreißer, den wir hier sehen, ist der Kinderbaby- und Spielwarenbereich, der im Nachmittagsbereich weit unterperformt im Vergleich zu den anderen Industries, um dafür ab ca. 20 Uhr extrem in die Höhe zu schießen. Oder um es in Zahlen zu sagen, 12% aller Bestellungen im Kinder- und Baby- und Spielwarenbereich werden 22 Uhr getätigt. Das ist ein Ausschlag, das ist ein Unterschied, etwas, was man aus Daten sehen kann. Wenn wir uns mal anschauen, wie verhält es sich denn mit der Zeitspanne zwischen dem letzten Klick, ich hoffe, das ist groß genug und nicht zu niedrig, dass man es hinten nur sieht, wie verhält es sich denn mit der Zeitspanne zwischen dem letzten Klick und der Bestellung, wie viel Zeit vergeht da? Und auch da können wir sehen, es gibt über verschiedene Industries Unterschiede. Bei Finance dauert es im Schnitt 4,8 Tage, bis aus einem Klick ein Lead in diesem Fall wird. Noch spannender wird es, wenn wir uns das Ganze anschauen für den ersten Klick, denn Stichwort Customer Journey. Hier bekommen wir einen Rückschluss auf die Länge der Journey. Und was wir hier sehen können, ist, dass Finance eine viel, viel längere Journey aufweist, als es in den anderen Bereichen der Fall ist. Hier sprechen wir von 15 Tage erster Klick im Schnitt zu 5 Tage letzter Klick, während die Zahlen zum Beispiel im Apparel, also im Fashion-Bereich, näher beieinander liegen. Also auch hier Unterschiede. Wenn wir uns die Anzahl der Touchpoints anschauen, dann überrascht mich, dass wir aus Affiliate-Perspektive, die wir nur den Affiliate-Kanal betrachten, natürlich im Schnitt über relativ wenige Touchpoints-Insights haben. Das heißt, wenn wir den kompletten Datensatz nehmen, dann landen wir bei 1,1 bis 1,8 Touchpoints im Schnitt. Wenn wir jetzt mal alle Orders oder alle Touchpoints raushauen, die mit einem Klick zustande gekommen sind, und gucken uns nur Multi-Touchpoint-Orders an, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Dann können wir sehen, dass im Schnitt zwei bis drei Touchpoints allein über die Affiliate-Kontakte vorhanden waren, bevor es zu einem Order, bevor es zu einem Lead kam. Auch hier sieht man schön Telco mit signifikant mehr Touchpoints vor dem Lead, als es zum Beispiel bei Finance der Fall ist. Jetzt haben wir die Anzahl der Touchpoints für diese Industries und jetzt können wir uns natürlich auch fragen, ist das denn immer derselbe Publisher, auf den hier geklickt wird? Die Antwort ist nein. Der Balken, der jetzt fast genauso dunkel aussieht, auf der linken Seite zeigt uns an, wie viele verschiedene Publisher in der jeweiligen Journey im Schnitt involviert waren. Heißt, wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel bei Health and Beauty, dritter Balken, bei 2,8 Touchpoints im Durchschnitt sind im Schnitt 2,5 Publisher involviert. Das heißt, der User scheint an verschiedenen Stellen Kontakt mit Werbung von verschiedenen Publishern zu haben und nicht immer wieder auf sozusagen die Werbung oder die Links desselben Publishers zu klicken. Auch hier Telco bemerkenswerterweise etwas abweichend zu den restlichen Werten. Jetzt können wir sogar noch eins weitergehen und uns fragen, wie viele Publisher-Business-Modelle sind denn hier involviert? Und auch das haben wir uns mal angeschaut. Und da sehen wir, dass wir im Schnitt 1,5 Publisher-Business-Modelle involviert haben, wenn wir uns, das für die ganze Grafik gilt, Orders mit mehreren Touchpoints im Affiliate-Netzwerk anschauen. Also im Schnitt ca. 2 bis 3 Touchpoints und ca. 1,5 verschiedene Publisher-Business-Modelle. Also auch da scheint der User regelmäßig zu switchen und mehrere davon in Anspruch zu nehmen, bevor er zum Kauf kommt. Eine spannende Sache, die wir uns täglich auch ohne Customer Journey anschauen, ist das Thema Stornoquote. Und die Stornoquote, die kann man auch Industries runterbrechen und auch Advertiser, das ist insofern langweilig als schon ganz oft gemacht. Was wir hier mal gemacht haben, um weiter in die Journey reinzugehen, ist, wir haben uns die Frage gestellt und gesagt, der Warenkorb, der ist doch nicht immer gleich hoch, sondern es gibt verschiedene hohe Warenkörbe. Was passiert, wenn wir uns die Stornoquote, das heißt das, was sozusagen nach Abschluss des Kaufs passiert, wenn wir uns das mal verteilt anschauen nach Warenkörben, also bis 50, 50 bis 100 und so weiter. Und da sehen wir zum Beispiel im Fashion, also im Apparel-Bereich, dass wir in der Warenkorbgröße 50 bis 100 Euro die niedrigste Stornoquote haben. Also es gibt hier sehr hohe Unterschiede. Und wenn man das vergleicht mit dem Wert Warenkörbe über 500 Euro, dann ist das dort fast die doppelte Stornoquote im Vergleich zu Warenkörben zwischen 50 und 100 Euro. Ähnliches bei Home and Living. Hier können wir sehen, je höher der Warenkorb, desto höher die Stornoquote. Ist insofern überraschend, als man hier natürlich davon ausgehen kann, Home and Living, da sind auch Möbel dabei. Möbel werden jetzt in der Regel nicht so oft zurückgeschickt, weil die Rücksendung der Couch nicht gerade so komfortabel wie die Rücksendung von ein paar Schuhen ist. Zumindest aus meinen Erfahrungen heraus. Selbes bei Health and Beauty. Auch hier sehen wir ansteigende Stornoquoten für ansteigende Warenkorbwerte, sogar noch in extremeren Fällen. Hier haben wir 6% Stornoquote für Warenkörbe unter 50 Euro, während wir von 30% Stornoquote bei über 500 Euro reden. Also hier sehen wir, es gibt Unterschiede. Auch das Thema Gutscheine ist es wert, im Sinne der Customer Journey, also ist ein Gutschein im Einsatz oder nicht, hinsichtlich der Stornoquote betrachtet zu werden. Und hier können wir sehen, ohne Gutschein, die Stornoquoten relativ bekannt für diese drei Branchen. Und wenn wir uns das mal mit Gutscheinen anschauen, das heißt, der erste Balken ist jeweils Stornoquote mit Gutschein, dann sehen wir im Apparel-Bereich leicht niedrigere Stornoquote, im Home- and Living-Bereich ebenfalls niedrigere Stornoquote, wenn ein Gutschein eingesetzt wird und wird es auch nachvollziehen können bei Affiliate. Und im Health and Beauty-Bereich haben wir eine signifikant höhere Stornoquote, wenn Gutscheine eingesetzt werden. Hängt sicherlich natürlich in der Präsentation auch mit der Art der Gutscheine zusammen, die in diesen Industries gespielt wird. Aber auch hier Fakt, es gibt Unterschiede. Warenkörbe, auch das kann man sich anschauen. Wenn wir uns die Warenkörbe von Partnerprogrammen anschauen, die keine Gutscheine verwenden, dann landen wir für Apparel, Home and Living und Health and Beauty zum Beispiel in den hier angezeigten Höhen. Vergleichen wir das mit Warenkörben, die Advertiser mit Gutscheinen haben, bei denen keine Gutscheine eingesetzt wurden. Dann haben wir ähnliche Werte und spannend wird es, wenn wir sagen, wie hoch sind die Warenkörbe bei diesen Advertisern, die ich gerade eingeblendet habe, wenn Gutscheine eingesetzt werden. Und da sehen wir ebenso Unterschiede. Während im Fashion-Bereich der Warenkorb leicht sinkt beim Gutscheineinsatz, sehen wir im Home and Living einen Anstieg von 150 auf 220 Euro im Schnitt, wenn ein Gutschein verwendet wird. Im Herz- und Beauty-Bereich ebenfalls ein leichter Anstieg. Jetzt können wir natürlich noch ewig so weitermachen. Da wird der Markus irgendwann schimpfen und dann geht die Musik an und mich hört keiner mehr. Wir können aber genauso an der Stelle schon die Frage stellen, was sagt uns das alles? Was wir bis hier gesehen haben, ist, dass es, je tiefer wir in verschiedene Daten reingehen, je mehr wir unsere Ansichten differenzieren, desto mehr Unterschiede werden wir finden. Bis hierhin haben wir aber nur Daten angeschaut. Und Daten sind nur dann was wert, wenn uns Daten erlauben, bessere Entscheidungen zu treffen. Und wie schaffen wir es, dass wir mit diesen Daten bessere Entscheidungen treffen und wie passt das alles zur Customer Journey? Nun, wir schaffen es, bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir aufhören, die Gießkanne zu verwenden. Das ist das, was wir im Affiliate Marketing seit Jahren tun. Wir reduzieren den Einsatz der Gießkanne oder besser gesagt die Gießkannenmethode. Seit dem Anbeginn des Affiliate Marketings hat sich Affiliate Marketing immer weiter professionalisiert und auch differenziert. Und das ist genau die Chance, die auch der Einsatz der Customer Journey und der Daten, die ich gerade gezeigt habe, mit sich bringt. 2013 ist es nicht mehr notwendig, jedem Publisher für jedes Produkt in meinem Sortiment 5% zu zahlen, auch wenn ich nur 2% Marge auf das iPad habe. Es ist nicht mehr notwendig zu sagen, ich mache eine Mischkalkulation und da passt es am Ende schon irgendwie. Nein, wir haben die Möglichkeit und wir haben die Daten und auch die intellektuellen Fähigkeiten, wie wir alle hier sitzen und stehen, diese Daten zu verwenden, um bessere Entscheidungen zu treffen. Um das zu tun, müssen wir natürlich ein Stück weit aus dem Gießkannenprinzip raus, das heißt eine Vergütung für alles. Viele Advertiser haben das in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren schon getan. Viele von euch sind vertraut mit Differenzierungen wie neue Bestandskunden, Mobile-Rate, Vergütung nach verschiedenen Kategorien und so weiter. Und da komme jetzt ich und behaupte, da packen wir noch die Customer Journey drauf und führen eine weitere Differenzierung in der Vergütung ein. Das kann man machen, hier sollte man aber vorsichtig sein. Denn wir führen hier auch eine neue Ebene von Komplexität ein. Und bevor wir das tun, sollten wir uns ganz genau überlegen, was wir tun. Die Customer Journey ist eine Möglichkeit und die sozusagen Touchpoint-Verwendung, die Vergütung weiter zu differenzieren, ist aber weder eine zwingend notwendige noch eine immer sinnvolle. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, und das ist ein Thema, das ich aus den Erfahrungen der letzten Monate gerne zum Sensibilisieren mitgeben möchte. So schön, wie wir uns das sozusagen in der internen Kostenrechnung mit Neukundenrate und Mobile und was auch immer wir hernehmen, plus Customer Journey am Ende aufstellen, je wissenschaftlicher wir das Ganze betrachten, desto besser wird zumindest auf dem Papier der ROI des Partnerprogramms, weil wir feiner aussteuern. Wir sollten aber einen Aspekt nicht vergessen. Unser Vertriebspartner, der Publisher, muss das Ganze, was wir uns da eventuell mit Business Intelligence Spezialisten da zusammen konstruieren, immer noch verstehen und anwenden können. Das heißt, in vielen Customer Journey Diskussionen, an denen ich teilhaben konnte, war das ein Punkt, der erst sehr, sehr spät und dann notwendigerweise mit eingebracht wurde. Deswegen der Appell an alle, die über Customer Journey, Vergütungen und ähnliches nachdenken. Das ist ein tolles Tool und da kann man viel machen, aber bitte vergesst niemals, dass der Publisher das, was wir da an Programmstruktur haben, so wie auch ohne Customer Journey, transparent erfassen können muss und im Ende auch in der Lage sein muss, mit diesem Datenkonstrukt, was er hat, loslegen zu können, arbeiten zu können, mehr Umsatz generieren zu können und wissen muss, wann und wo er was tun muss, um mehr Umsatz zu generieren und letzten Endes mehr Publisher-Provision auch für sich zu generieren. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann wird es schwierig. Ich habe es gerade gesagt, die Integration der Customer Journey verlangt von uns, dass wir uns über Touchpoints und damit auch über Touchpoint-Vergütung Gedanken machen. Wie kann man Touchpoints in einem Affiliate-Partner-Programm vergüten? Prinzipiell, wenn man es ganz einfach mal zusammenfasst, haben sich drei Mechanismen sozusagen herausgebildet, die alleine oder in Kombination verwendet werden können. Einer ist der Punkt skalierbare Touchpoints, das heißt, der Publisher setzt einen Touchpoint für den Sale und kann dann zwischen 1 und 100% für diesen Touchpoint im Sale bekommen. In der Regel steht da ein Algorithmus des Advertisers dahinter, der dann sagt, lieber Publisher, das waren 20% Werbeleistung für den Verkauf oder das waren 100 oder das waren 1%. Das ist eine Möglichkeit, das kann man nicht machen. Eine zweite Möglichkeit ist, eine Typisierung vorzunehmen und zu sagen, es gibt Touchpoints, die sind initiierend, die sind unterstützend, die sind abschließend. Eine dritte Möglichkeit ist zu sagen, wir benutzen die Touchpoints der Reihe nach, das heißt, in meinem Partnerprogramm werden drei Touchpoints vergütet, der erste, der zweite und der dritte. Und wie gesagt, das Ganze kann man auch in Kombination anwenden. Wenn wir das alles haben, sollten wir eins nicht vergessen. Ein zweiter Punkt, den ich zum Sensibilisieren mitgeben möchte, und das ist der Blick auf den Wettbewerb. Wenn wir ein Customer Journey Vergütungsmodell haben, dann sollten wir auf jeden Fall schauen, wenn wir dieses Modell live stellen, wie attraktiv, also attraktiver oder weniger attraktiver, wird mein Partnerprogramm im Vergleich zu engen Wettbewerbern, die mit oder ohne Customer Journey arbeiten. Denn das ist ein kritischer Faktor und in der Theorie errechnete Customer Journey Vergütung ist eventuell nochmal nachbesserungswürdig, wenn man das mit dem Wettbewerb vergleicht. Letzten Endes noch was Gesundes zum Abschluss. Das, was ich gerade gesagt habe, diese Differenzierung, das können wir alles auch ohne Customer Journey erreichen. Die Customer Journey bietet uns aber einen Vorteil, den uns kein anderes Differenzierungstool, Kategorien, was auch immer bieten kann. Die Customer Journey ist in der Lage, das Last-Cookie-Wins-Prinzip auszuhebeln, wenn wir die Customer Journey auf die Vergütung anwenden. Heißt, wenn ich meinem Publisher sage, lieber Publisher, bitte sorge dafür, dass du gleich verteilt in der Werbeleistung bleibst, aber du wirst nur für den letzten Klick bezahlt. Dann setze ich hier eine Absicht und hier einen Anreiz und das geht auseinander. Die Customer Journey ermöglicht mir, die Karotten für mehrere Touchpoints zu setzen und Absicht und Anreiz zusammenzuführen und das Partnerprogramm so sinnvoll auszugestalten. Und letzten Endes auch mehr Umsatz zu generieren. Heißt abschließend, die Frage, die ich am Anfang gemeint habe, wie kann man die beantworten? Der Einsatz der Customer Journey ist dann nicht sinnvoll im Partnerprogramm, denn das Mehr an Daten und Touchpoints hier zu keiner besseren Unterscheidung der Werbeleistung führt. Führt es dazu, dass wir die Werbeleistung besser unterscheiden können, dann sollten wir uns ernsthaft Gedanken über den Einsatz der Customer Journey machen. Zusammengefasst sind das die Punkte, die bitte im Auge behalten werden sollen, wenn man die Customer Journey einsetzt. Vielen Dank.
Fragen hierzu? Nicht? Dann habe ich eine Frage. Gibt es denn mittlerweile außer Doc Morris und Otto.de bei Affiliate noch jemand, der schon ein Customer Journey Provisionsmodell hat?
Ja, es gibt noch weitere. Müsste ich gerade nachschauen, habe ich gerade nicht im Kopf. Die drei Modelle, die ich vorhin angesprochen habe zur Customer Journey Vergütung, all diese Modelle sind aktuell bei Advertisern entweder in der Implementierung oder eben auch schon live. Also heißt, es gibt drei Touchpoints, es gibt skalierbare Touchpoints oder eben verschiedene Typen. Ja. Aber es reden mehr Advertiser drüber, als es live gestellt wird.
Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Zwei? Machen wir erst mal.
Ja. Wer definiert denn, wie hoch der Anteil eines Publishers ist an der Customer Journey und wie das dann vergütet wird? Ist das im Programm festgelegt oder macht das der Advertiser?
Danke für die Frage. Ja, das ist so wie bei der klassischen Vergütung sozusagen, das liegt im Ermessen des Advertisers. Nur dass wir sozusagen, wenn wir die Customer Journey einführen und sagen, wir gehen auf Touchpoints runter, weg von Last Cookie Wins ein Stück, dass dann natürlich mehrere Entscheidungen notwendig sind, aber die werden nach wie vor vom Advertiser getroffen. Also heißt, konkretes Beispiel, was wir erst in der Diskussion hatten, wo es um die Implementierung ging. Wenn ich weiß als Advertiser, dass 85% meiner Orders mit höchstens drei Touchpoints einlaufen, dann reicht es völlig aus, im ersten Schritt ein Vergütungsmodell aufzusetzen, indem ich einfach drei Touchpoints über drei Raten zum Beispiel abbilde und den Rest lasse ich erstmal außen vor und kann dann entscheiden, wie hoch da vergütet wird. Aber das auch wiederum ist eine Frage, die Marketing Intelligence des Advertisers beantworten sollte.
Ja. Ich hätte noch eine Frage zu den hohen Stornos bei den hohen Warenkorbwerten. Habt ihr dafür eine Erklärung? Könnte es eventuell dann daran liegen, dass wenig bonitätskräftige Kunden extra versuchen, hohe Warenkörbe zu bestellen, um irgendwie Bestellungen zu sich zu bekommen? Also gibt es einen hohen Fort im höheren Warenkorbwert?
das, was ich vorhin gezeigt habe, das waren, wie gesagt, es waren reine Daten und das, was du gerade getan hast, das ist die erste Interpretation davon und das ist natürlich eine mögliche Ursache. Ich selber habe jetzt noch nicht tiefer reingeschaut, kann man aber an dem Punkt auf jeden Fall nochmal machen, ja. Das ist eine mögliche Erklärung.
Ich habe noch eine Frage, die Daten, die wir gesehen haben, bezogen sich die auf DE oder international?
Danke für die Frage, da habe ich verschluckt am Anfang, bezieht sich auf DE, ja, genau.
Weitere Fragen?
Herr Watson.
Fragen? Rekord, Mike.
Wie fließen denn andere Kanäle in die Attributionsmodelle mit ein? Weil eine Custom Journey ist ja eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man auch alle Kanäle betrachtet und nicht nur die, die es über das Netzwerk abgebildet werden.
Absolut. Da zwei Punkte. Der erste, die Daten, die wir analysieren konnten, sind natürlich definierte Daten, logischerweise. Da wird es spannend, wenn wir die gegeneinander stellen und sagen, wo sind Unterschiede. Ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, und das ist auch der Punkt, warum ich an alle Advertiser appelliere, sich des Themas anzunehmen und zumindest das Potenzial abzuchecken. Der andere Punkt ist, eine Customer Journey ist erst dann sinnvoll, absolut, wenn sie über alle Kanäle gespielt wird. Wenn wir eine Journey über einen einzigen Online-Marketing-Kanal, welcher auch immer, spielen, dann wird es schwierig und dann befinden wir uns in derselben Trennung, die wir aktuell auch schon haben. Also das ist ein Gesamtthema und optimalerweise wird das Ergebnis dessen, was man in der Journey als Bewertung sozusagen für einzelne Publisher, für Publisher-Business-Modelle annimmt und berechnet, wird das ins Affiliate-Netzwerk gespielt und in der einen oder anderen technischen Art und Weise dann dort vergütet. Aber es ist immer Teil der gesamten Journey, ansonsten relativ sinnfrei. Ja.
Dazu nur kurz eine Folgefrage. Mache ich hier.
Ja, sehr gut.
Ja, was wollte ich jetzt fragen? Ja, genau. Hast du bei Affiliate denn von Fällen, in dem Fall, wo jetzt schon, ich glaube, eine Sache, die den Publishern dann noch am ehesten auf der Seele brennt, wo es schon die Attributionen in die Richtung gibt, dass bei SEA Brand als letzter Touchpoint, dass da nur Teilvergütung stattfindet, wollte ich nichts mehr?
Das hängt ganz vom Advertiser ab. Also es ist ähnlich wie mit dem Thema Gutscheine, wie mit dem Thema Postview und andere Themen. Es gibt die einen, die sagen, das muss auf jeden Fall so sein und die anderen, die sagen, das darf auf keinen Fall so sein. Und ja, je nachdem, wer die Entscheidung trifft, pendelt in die eine oder andere Richtung. Also es ist komplett verschieden. Und ja, was die Attribution angeht, oder beziehungsweise die Logik in der Attribution, ganz wichtig, ich kann nur nochmal appellieren, ja, wenn da ein Algorithmus dahinter steckt, dann kann man den wie die Coca-Cola-Formel natürlich nicht einfach preisgeben und auf der Programminfo-Seite veröffentlichen. Aber bitte, lieber Advertiser, sorgt dafür, dass die Customer Journey Vergütung, die eine Riesenchance für die ROI-Optimierung ist, so transparent und nachvollziehbar gemacht wird, dass der Publisher damit arbeiten, umgehen kann und es versteht.
Gibt es noch eine allerletzte Frage? Nein? Dann vielen Dank, Mike Messler.